Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.
Herzlich willkommen zu Good Vibrations. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie dir das freundschaftliche Zusammenleben mit Hunden im Alltag gelingt. Darüber tauschen sich vier Hundetrainerinnen aus, die eins eint: der Wunsch nach einem friedlichen, gewaltfreien Miteinander mit unseren Vierbeinern. Heute nehmen sich Nicole Gerwig, Ute Roth, Sabine Wöhner und Eva Windisch dem schwierigen Thema die Lust am Strafen an. Eva, leg los.
Wenn wir uns einen Hund holen und auch wenn Kinder wissen, ein Hund kommt in den Haushalt, ist doch der erste Gedanke, ihn zu kuscheln, ihn lieb zu haben, zu verwöhnen, einen besten Freund auf vier Pfoten zu haben, einen Kumpel durch dick und dünn. Und der erste Gedanke ist doch nicht, wie strafe ich ihn, wann streife ich ihn und in welcher Intention strafe ich ihn. Es wird heutzutage viel mehr gestraft, habe ich den Eindruck, als noch vor ungefähr 30 oder 40 Jahren. Hundestrafen ist sehr gesellschaftsfähig geworden, es ist modern geworden und vor allem seit es TV-Hundetraining gibt und es plötzlich an jeder Ecke eine Hundeschule gibt, von denen leider sehr viele auch nach dem Vorbild der verehrten TV-Hundetrainer arbeiten. Denn die Leute wollen genau das, was sie im Fernsehen portionsgerecht serviert bekommen. Sie wollen auch einen perfekten Hund bekommen nach dem Vorbild. Und die Strafen werden immer perfider und subtiler und vor allem grausamer. Was mir Kunden oft im Erstgespräch erzählen, würde ein dickes Buch füllen. Ich nenne es dann immer, das kommt auch ins Buch der 1000 Strafen für Hunde. Es ist unfassbar, was ich da höre und es treibt mir oft wirklich die Tränen in die Augen. Aber warum ist es so? Es ist doch eine völlig andere Spezies. Es ist ein Hund, es ist ein Tier. Wie kommt man auf die Idee, ein Tier für seine Andersartigkeit zu bestrafen? Dafür, dass es sich nicht wie ein Mensch verhält. Das ist das, was mich auch immer noch beschäftigt und vor ein Riesenrätsel stellt. Warum will man ein Tier bestrafen dafür, dass es sich verhält wie ein Tier? Und es ist letztendlich doch so, dass die eigenen Unzulänglichkeiten und die eigene Hilflosigkeit kompensiert wird und dann in Aggression umschlägt. Aus der eigenen Schwäche wird plötzlich eine Stärke. Und Macht über Schwächere zu haben, scheint ein befriedigendes Gefühl in uns hervorzurufen, mutmaßlich deswegen, da in unserem Leben und in unserem Alltag so viele und so viele andere vor allem Macht über uns haben. Als Kind hat man die Eltern, was ja etwas Schönes ist, etwas Angenehmes ist. Dann kommen schon die Lehrer, vor denen man einen gewissen Respekt bzw. / Angst hat. Und dann vielleicht noch der Hausmeister, zumindest in meiner Jugend hatte man noch Angst vorm Hausmeister. Man durfte nicht auf dem Rasen spielen, man durfte im Hof nicht laut spielen. Aber es kommen weitere Obrigkeiten im Erwachsenenalter dazu. Dann ist es eventuell der Vermieter, falls man Mieter ist, die Polizei, das Finanzamt, der Arbeitgeber und letztendlich ja auch die Staatsgewalt, viele andere Instanzen, vor denen wir uns beugen müssen. Und ich denke, das ist auch ein großer Grund oder ein triftiger Grund, warum man jemanden sucht, dem man genauso unverblümt Gewalt antun kann. Und da bietet sich der Hund, der einen ja über alles liebt und nicht fliehen kann, an. Und das Dumme ist, die Hunde scheinen ja das auch alles zu verzeihen. Zumindest scheint es offensichtlich erstmal so. Bei den Kindern in der Kindererziehung ist man moderner geworden heutzutage. Man weiß, Erziehung mit Gewalt ist nicht mehr angebracht, wie man es früher noch machte, zu Zeiten der schwarzen Pädagogik und auch kurz danach noch. Und man weiß, dass es seelische Schäden bei den Kindern bewirkt oder hervorruft, die teilweise wirklich ein Leben lang bleiben. In meiner Jugend hat man noch gesagt, ich komme ja aus Oberbayern, gesunde Watschen hat noch niemandem geschadet. Doch, du Dödel, genau dir hat es geschadet, ja, du das gerade sagst. Denn genau deswegen bist du so, wie du bist. Du verharmlost Gewalt, weil du sie selber erfahren hast und genauso deswegen unverblümt an Schwächere weitergibst. Denn wenn man reflektiert, weiß man das natürlich, dass Gewalt schadet. Es ist nicht so, jemand sagt, Mensch, Scheiße, das war so cool in meiner Kindheit, als meine Eltern mich dauernd geschimpft und gestraft haben. Herrlich, herrlich, herrlich. Und die Kinder, die das erfahren haben und das negativ abgespeichert haben, die dann auch dementsprechende Schäden haben, ziehen ihre Schlüsse, verlassen zum Beispiel mit 18 Jahren das Elternhaus. Viele brechen sogar im Nachhinein den Kontakt zu ihren Eltern ab, weil sie es einfach nicht verstehen können, warum die geliebten Eltern ihnen so viel Grausamkeit und Gewalt angetan haben. Und viele machen dann ihr Leben lang Psychotherapie, um das zu verarbeiten. Also da kenne ich auch einige aus meinem Bekanntenkreis, die heute noch mit 50, 60 von ihrer Kindheit reden und sagen, das war so schlimm, das war so traumatisch. Auch wenn man erstmal denkt, naja, so schlimm war es ja nicht. Sie sind jetzt nicht verdroschen worden, aber seelische Grausamkeit schmerzt genauso, bleibt genauso ein Leben lang. Und unsere Hunde können, wie gesagt, nicht zum Psychiater, zum Psychologen gehen. Die können das nicht aufarbeiten mit Verstand und Vernunft. Sind wir vernünftig? Und wir hatten eine nicht so schöne Kindheit, wie gesagt, weil es ja auch ein abgeschautes Verhalten ist, was wir imitieren könnten. Aber wir können auch vernünftig sein und sagen, das, was ich erlebt habe, sollen meine Kinder auf keinen Fall erleben. Und wer noch klüger ist, sagt, und auch mein Hund soll das nicht erleben. Denn mir hat es sehr, sehr weh getan. Und ich kenne Leute, die heute noch, wenn sie von ihrer Kindheit reden, weinen. Wirklich weinen. 60-Jährige teilweise. Es sitzt viel, viel tiefer, als man denkt. Ich hatte großes Glück. Ich hatte Hippie-Eltern. Ich hatte eine unfassbar coole Kindheit. Ich kenne seelische Schmerzen oder körperliche Schmerzen seitens meiner Eltern nicht. Und deswegen war für mich nicht eine Sekunde, nicht einen Moment die Frage, strafe ich meine Hunde? Das Erste, als ich meinen ersten Hund bekam, war wirklich lieben, betüddeln, liebkosen, beschützen, rund um die Uhr, weil ich es so erfahren habe und dass sich weniger ins Gegenteil verlagert oder das zumindest mehr zur Imitation verleitet, als wenn man selber Negatives erfahren hat. Dann wird ja die Strafe bei Hunden oft verharmlost. Das ist ja bloß eine Korrektur. Ja, das ist ein hübsches Wort, das ist ja nur eine Korrektur. Da vergleiche ich doch auch mal, warum spricht man bei Hunden von einer Korrektur, wenn man sie straft? Eine Korrektur ist beispielsweise, ein Kind macht Mathematikhausaufgaben und kommt nicht so recht auf den richtigen Lösungsweg. Dann kommen Mama oder Papa dazu, setzen sich hin und sagen, schau mal, Kind, so wäre ein guter Weg, benutzt doch deine Finger oder wie auch immer, bau dir doch hier eine Eselsbrücke, dann kannst du dir diesen Lösungsweg merken. Das wäre eine Korrektur. Aber eine Strafe ist keine Korrektur. Eine Korrektur im Sinne eines Hundes wäre, dass ich ihm das bessere Verhalten, eine bessere Alternative in dem Moment, wo ich gerne strafen würde, aufzeige. Dass ich ihm sage, schau, mit mir an der Seite ist es viel einfacher. Schau, ich helfe dir. Ich zeige dir, wie in unserer wirren Gesellschaft wir halbwegs unauffällig durch die Welt kommen. Für die aus meiner Generation, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert oder ob das bei euch in der Schule auch war, wir bekamen in der 5. Klasse einen Film von 1961 gezeigt, ein Versuch, das Milgram-Experiment. Kennt ihr das? Da waren drei Personen, einen, der das Experiment angeleitet hat, ein Lehrer in Anführungszeichen und ein Schüler in Anführungszeichen. Was aber der Lehrer in Anführungszeichen nicht wusste, dass der Schüler und der dieses Experiment angeleitet hat, beide Schauspieler waren. Keine echten Lehrer und Forscher, sondern nur Schauspieler. Und der ernannte Lehrer musste dem Schüler, den er nicht sah, sie waren in verschiedenen Räumen, musste dem Schüler Fragen stellen und er wurde angeleitet, den Schüler zu bestrafen mittels eines Stromschlages. Dieser Stromschlag wurde von Strafe zu Strafe härter. Und man wollte einfach sehen, wie hoch ist die Gewaltbereitschaft eines Menschen, wenn er von jemandem angeleitet wird, von einer angeblichen vielleicht sogar Autorität, wenn ihm jemand anordnet, Gewalt auszuüben, auch wenn es im Widerspruch zum eigenen Gewissen steht. Und tatsächlich war es so, dass der Lehrer, wenn auch mit einem bisschen blöden Gefühl, dieses Experiment tatsächlich weiter und weiter führte. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es geendet hat. Ich vermute, er hat abgebrochen, weil der Schüler den nicht sah, aber nur hörte. Nein, Ute schüttelt den Kopf. Ute, ging das bis zum Ende? Oder es ist ja Jahrzehnte her.
Also das war so, das waren Studenten, die da sich geholt haben für dieses Experiment. Und ich glaube, ganz, ganz geringer Prozentsatz hat es abgebrochen, hat gesagt, der macht das nicht. Aber die meisten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, über 90%, haben das durchgezogen. Und dieser angebliche Schüler, den der ja nicht gesehen hat, der hat natürlich mitgekriegt, wenn dieser angebliche Stromstoß kam. Die haben also geschrien und gebrüllt und sie halten sich mehr aus und irgendwann sind die verstummt. Da ist der verstummt, weil er, also ich sage jetzt mal, theoretisch tot war. Dann wurde das Ganze abgebrochen. Und das haben wirklich viele bis zum Schluss durchgemacht und das ist das Tragische dabei.
Ja, und ich vergleiche das Ganze. Also wie gesagt, das ist Jahrzehnte her. Ich fand das wahnsinnig beeindruckend damals als Kind. Es ist ja letztendlich eben so, diese Autorität in dem Film, der fiktive Professor, der es angeleitet hat, hatte eine Autorität. Und ich vergleiche das tatsächlich, wenn mir als Hundehalter eine Autorität sagt, es ist okay, wenn du strafst. Ich nehme als Beispiel Hundetrainer. Oder leider auch TV-Hundetraining. Eine Autorität zeigt mir, dass Strafen bei Hunden korrekt ist. Dann mache ich es mutmaßlich auch irgendwann mal, weil mir in dem Moment Oxytocin fehlt. Im ersten Moment vielleicht eher nicht, aber es wird in der Zeit des Strafens tatsächlich im Körper gebildet. Das Hormon Oxytocin ist eigentlich normalerweise das sogenannte Kuschel- und Bindungshormon. Das heißt, etwas Wohliges, was normalerweise entsteht, jetzt im Fall Hund-Mensch, wenn wir unseren Hund streicheln und kuscheln. Es entsteht im Körper des Menschen und auch im Körper des Hundes. Aber das Oxytocin fehlt, weil in dem Moment Endorphine ausgeschüttet werden, also Glückshormone, die in Extremsituationen der Entstehung von Stress entgegenwirken. Gewalt wird in dem Moment plötzlich mit positiven Emotionen wie Freude, Begeisterung und Vergnügen verbunden. Und das entsteht aus Wut, aus Ärger oder auch aus Angst. Dopamin, Adrenalin und Cortisol werden produziert. Also eine ganz gefährliche Mischung aus Stresshormonen und Glückshormonen, die berauschend wirken. Und je Strafen verloren geht, desto mehr bekommt man auch noch Lust auf mehr, also mehr zu strafen, wie es ja auch in dem Experiment war. Die mangelnde Selbstbeherrschung, die durch Belohnungssysteme im Körper aktiviert werden, treten plötzlich hervor. Dann kommt der Allerweltsatz: Ja, aber Hunde strafen doch einander auch. Nein, denn Strafe hat was mit Rache zu tun. Und das gibt es beim Hunden nicht. Rache gibt es bei uns Menschen, vielleicht auch bei irgendeiner anderen Spezies, ich weiß es nicht. Aber Hunde verteidigen letztendlich sich und ihre körperliche Unversehrtheit. Aber sie rächen sich nicht und sie strafen nicht. Denn in dem Moment kommt eine Aggression, weil sie Angst um Leib und Leben haben. Sie verteidigen ihren Individualbereich, was ihr gutes Recht ist. Auch wir tun das. Sie verteidigen ihre Ressourcen, nichts anderes machen wir. Sprich, Futter, die Welpen, der Nachwuchs, Liegeplätze und oft auch den Menschen aus Eifersucht. Aber das alles hat nichts mit Strafe zu tun. Und das finde ich so schade, dass da nicht genügend differenziert wird. Man straft ja letztendlich aus mangelnder Selbstbeherrschung. Und die hat man nicht, wenn man akut in Gefahr ist oder der Besitz in Gefahr ist. Dieses Verharmlosen der Strafe oder der Gewalt auch ist momentan aktuell, wenn es nochmal um die Kindheit geht und ich da einen kleinen Schwenk noch machen darf. Es ist gerade sehr im Kreuzfeuer Thomas Gottschalk und es wird gerade ein Buch auseinandergenommen, das er schrieb, Herbstblond hieß es, genau. Und da beschreibt er, wie er seine Kinder geschlagen hat, und zwar relativ stolz. Er sagt, einmal hat das Kind sein Eis fallen lassen über die Eistheke, dann hat er ihm eine Ohrfeige gegeben und dann hat er geschrieben, einen anderen Sohn hat er auch wegen irgendwas geschlagen und er wundert sich, dass doch zarte Kinderhaut so lange rot bleibt. Und das heutzutage und sowas geht nicht. Die Nation ist empört, die meisten zumindest, dass jemand so locker flockig einfach darüber schreibt, dass er seine Kinder geschlagen hat, ohne ein Wort der Reue. Und da regt man sich auf. Aber Hunde werden weiterhin munter gestraft. Ich möchte noch ganz kurz zusammenfassen, wie begründet man jetzt die Freude am Bestrafen von Schwächeren? Es kann Freude entstehen oder man kann Freude empfinden, Macht über andere auszuüben. Das Bestrafen von Schwächeren kann ein Gefühl der Überlegenheit und der Kontrolle vermitteln. Ein weiterer Grund ist Aggression und damit verbunden die Frustration. Manchmal können eigene Frustrationen und negative Emotionen in aggressives Verhalten umschlagen. Das Bestrafen anderer kann als Ventil für diese Emotionen dienen. Und auch Gruppenzugehörigkeit wie Hundeschule, Hundegruppen auf Social Media, überhaupt das Internet, wo das Bestrafen als akzeptables Verhalten heruntergespielt wird, was letztendlich den Druck des Hundehalters erhöht, sich anzupassen. Denn wenn man sich anpasst, wird man akzeptiert, teilweise ja sogar gefeiert. Und dadurch erhält der Hundehalter eine soziale Bestätigung, die letztendlich dazu führt, dass er seinerseits Strafe empfiehlt. Und ich vergleiche das Ganze so ein bisschen mit einer Sekte. Das, was man eigentlich für falsch hält, wird durch Gehirnwäsche dir plötzlich als richtig eingeimpft. Es ist wie eine Flüsterpost. Es ist ein Teufelskreis. Soziale Bestätigung ist letztendlich wie die Gehirnwäsche in der Sekte. Und auch ein Mangel an Empathie kann der Grund sein, warum viele diese Lust am Strafen empfinden. Wer Schwierigkeiten hat, sich in andere hineinzuversetzen und daher Freude an deren Bestrafung findet, das ist tatsächlich so ein bisschen ein Zeitgeistphänomen geworden. Und das ist die ganze Krux und soweit von mir und auch von meinen Recherchen aus der Grund, warum wir so gerne strafen. Sabine, was meinst du dazu?
Das mit dem Strafen, das ist so perfide Geschichte. Da, wenn man versucht, sich reinzulesen und reinzudenken, da stolpert man über tiefe menschliche Abgründe. Und mir fällt da jetzt dazu ein, dein erster Satz, der Einleitungssatz, wo du gesagt hast, dass in den letzten Jahren die Gewalt immer mehr zunimmt, also auch gegenüber Hunden, dass es irgendwie jetzt modern wird. Das glaube ich nicht mal. Glaub eher, dass es einem so vorkommt, weil die Sensibilität auf der anderen Seite durch solche wie uns gegenüber Strafen viel größer geworden ist. Das heißt, es fällt mehr auf und es rückt mehr ins Gespräch. Es tritt mehr in den Vordergrund. Früher hat man hinter verschlossener Tür gestraft. Heute wird es stadtfein. Weil wenn ich jetzt dran denke, der Mensch ist ein komisches Gewächs, öffentliche Hinrichtungen. In Europa, das war damals, das war unterhaltsame Spektakel, das waren gesellschaftliche Ereignisse oder diese Gladiatorenkämpfe im Kolosseum. Das sind Menschen, die machen keinen Hehl, das ist eigentlich verabscheuend und das gibt eine Jahrmarktstimmung. Die Menschen kommen da in eine Gruppendynamik hinein oder Stierkämpfe, das ist genau sowas. Das ist heute immer noch kulturelles Gut. Ich weiß nicht, wie das wäre, wenn auf unseren Marktplätzen die Guillotine rauschen würde. Das ist gesellschaftlich verwurzelt bei uns. Und da hat man viele, viele Jahre gar kein Hehl draus gemacht. Und in der heutigen Zeit kommen halt viel mehr so ethische und moralische Sachen zum Vorschein. Weil, wie war denn das? Wie hat man früher gesagt bei uns als Kinder, Strafe muss sein. Das kennt man, das war stadtfein, Strafe muss sein. Da hat keiner drüber ein Wort verloren. Da hat es Watschen gegeben. Ich kenne das selber als Kind. Da hat man mal eine Watschen gekriegt. Irgendwie aus heutiger Sicht, keine Ahnung, desaströs, aber damals war das so. Oder schon unsere Sprache, das nennt sich Strafrecht. Also es grenzt sich von dem Recht ab, das der Lösung von Konflikten dient, aber es heißt trotzdem Strafrecht. Also das ist äußerst philosophisch. Ich würde mich freuen, wenn dann nach unserem Podcast, wenn wir den auf unsere Seite stellen, wenn vielleicht in den Kommentaren da eine Diskussion entsteht, weil das ist echt ein Thema, wenn man da anfängt, drüber nachzudenken, das ist bodenlos. Ich denke, die Ute möchte was sagen dazu.
Also, ich glaube, was man immer total unterschätzt, wenn jemand dazu neigt, zu bestrafen, egal ob es jetzt um Kinder geht, um den Partner oder um Hunde oder andere Tiere, ich glaube, dass das sehr viel damit zu tun hat, dass man unter mangelndem Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein leidet. Weil wenn ich mir meiner selbst sicher bin und wenn ich weiß, was ich will und wenn ich auch weiß, wie ich das anderen vermitteln kann und wenn ich mich auch mal zurücknehmen kann, dann muss ich ja nicht dauernd darauf beharren, dass ich Recht habe. Und dann muss ich auch nicht dauernd darauf beharren, dass ich das mit allem, was mir zur Verfügung steht, notfalls auch mit Gewalt durchsetzen darf. Also ich rede jetzt von Individuen. Also ich denke mal, auf staatlicher Ebene sieht das nochmal anders aus, weil der Staat muss, sollte letztendlich die Interessen aller bedienen. Und da müssen halt manche manchmal zurückstehen und empfinden das halt vielleicht als ungerecht. Also das ist eine ganz andere Thematik. Aber in unserem Bereich, speziell bei Hunden, ist es, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, dass Leute sich über ihrem Hund fühlen. Du hast es vorhin ja auch so erklärt, Eva. Also, dass man dann jemanden hat, wo man seinen Frust loswerden kann. Und wir kennen alle diese Kunden, die bei uns aufschlagen, die eigentlich nette, freundliche, sympathische Menschen sind, aber darauf bestehen, ich bin der Chef. Und ich muss alles durchsetzen. Und natürlich muss ich durchsetzen, dass der Hund 2 Stunden bei Fuß neben mir spazieren geht oder irgend so ein ganz bedeutungsvolle Sachen halt, ne? Und da würden die alles machen, viele, nicht alle, also wir können ja auch viele beeinflussen und sagen, nee, pass mal auf, anders ist es besser. Und zeigen ihnen dann auch, dass es besser geht. Einfach nur, weil sie endlich mal über einem anderen Wesen stehen und dieses andere Wesen muss das tun, was ich will. Wir würden jetzt aus meiner mittlerweile 20-jährigen Hundeschulerfahrung oder noch länger, würden mir ganz, ganz viele Beispiele einfallen, die ich gar nicht alle erzählen will. Und es ist immer sehr dramatisch, sowas, weil letztendlich empfinde ich dann als meine Aufgabe gar nicht so unbedingt, natürlich muss ich dafür sorgen, dass dem Hund nichts passiert, ich muss den Hund schon irgendwo beschützen, aber eigentlich ist meine Aufgabe dann, dass ich dem Menschen sage, das hast du doch gar nicht nötig. Du bist doch wer ohne sowas, ohne Gewalt, ohne dass du jetzt, egal ob jetzt psychische oder physische Gewalt ist, genau wie du gesagt hast, Eva, mindestens genauso schlimm wie körperliche Gewalt. Eher schlimmer, subtiler. Also die richtet manchmal noch mehr Schaden an, den man halt nicht sieht. Ja, und wenn es dann jemandem schlecht geht, dann heißt, stell dich nicht so an. Und alle diese Traumata und diese seelischen Schmerzen, die werden halt sehr individuell empfunden. Das betrifft Hunde genauso wie Menschen. Und was der eine Hund vielleicht locker wegsteckt, wo er sagt, naja, mein Gott, war ist ja nicht so schlimm, das ist für den anderen eine Katastrophe. Ja? Für den einen Hund ist es eine Katastrophe, wenn ich die Augenbrauen nur hochziehe. Bei dem anderen, wenn ich dem hinterherbrülle, was machst du schon wieder für einen Scheiß? Sagt er, ja, die hört auch wieder das Brüllen auf. Ne? Also das ist sehr individuell. Das heißt, man kann auch nicht einfach davon ausgehen, egal was ich mache, es ist bei jedem Hund gleich. Ich muss also auf jeden Hund einzeln eingehen. Ich muss mir genau überlegen, wenn ich die und die Rasse, wenn ich mich für mich entscheide, wenn ich mich für einen Golden Retriever entscheide, bei dem reicht halt wirklich Augenbrauen hochziehen. Ne? Dann bricht er unter Umständen in sich zusammen, weil er sagt, oh, mein Mensch liebt mich nicht mehr. Und das sind so Dinge, die hinterlassen halt ganz üble Spuren. Oder Eva?
Ja, was mir auch auffällt, über die Akzeptanz von Strafe bei Hunden im Gegensatz zum Strafen von Kindern. Wenn du in der Öffentlichkeit dein Kind strafst, kommen ganz viele Menschen und sprechen dich sofort an. Lassen Sie Ihr Kind doch in Ruhe. Mein Gott, der kann sich doch nicht wehren. Bla bla bla. Wenn du deinen Hund strafst, ich habe noch nie erlebt, dass sich jemand einmischt, außer mir. Zumindest immer in den Situationen, die ich erlebt habe. Die Leute verschränken eher beifällig nickend die Arme und sagen, ja, das wird schon so stimmen. Bist du aber nett in der Öffentlichkeit zu deinem Hund, beispielsweise wenn er bellt und ich sage, ja, ist gut, das machst du schon okay, alles prima, wirst du sofort gedisst. auch im Internet. Oder wie siehst du das, Sabine?
Was ich denke, was ich glaube, dass auch hier wieder die Menschen den Hunden ihre menschlichen Handlungskonzepte überstülpen. Ich kann mich erinnern, da gab es mal so eine niederländische Studie, da hat man bei jungen Männern im Hirnscanner untersucht, während sie ein Spiel gespielt haben, bei dem sie mehr oder weniger gerecht vorgehen konnten. Also es wurde quasi vorausgesetzt, dass, und es ist jetzt tatsächlich erwiesen, die Gehirnstruktur von Menschen, die massive Strafen, die ist komplett anders. Also die haben ein ganz anders aufgebautes Gehirn. Also deswegen kommen, glaube ich, wahrscheinlich so viele mit Strafminderung davon, weil einfach bei manchen die Gehirnstruktur anders ist. Und es gibt im Gehirn ein Gespür für einen gerechten Ausgleich. Also dass man immer irgendwo einen gewissen Ausgleich haben will. Und wenn man dann schon manche anhört, also das ist jetzt so ein Gerede von manchen TrainerInnen, die dann auch gern mal hintreten, die sagen, ja, wieso? Mein Hund interessiert sich doch auch nicht für mich, wenn es mir so in die Leine springt, dass es mir die Schulter auskugelt. Und das haben die dann in ihrem kruden Gehirn, haben die das dann so drin, der scheißt sich doch auch nicht um mich, also dann kriegst du es zurück, du Arsch. Irgendwie. Und das setzt aber voraus, dass die davon ausgehen, dass ein Hund sich dessen bewusst ist. Also, dass ein Hund sich dessen bewusst ist, dass er jetzt das tut, um uns weh zu tun, um uns zu schaden, um uns zu ärgern. Das hat man ja schon mal, ne? Dass das nicht funktioniert. Aber jetzt hat zu diesem Ergebnis mit diesem Hirnscanner, da kam dabei raus, dass alle versucht haben, eine Gerechtigkeit auszuüben, aber dass es immer noch dem Menschen leichter fällt, den Täter zu bestrafen, als dem Opfer zu helfen. Und das war so diese Quintessenz von dieser Studie. Und ich finde es spannend in dem Zusammenhang, dass der Mensch anscheinend irgendwie so tickt, dass er es lieber möchte, dass er einen Täter straft, als einem Opfer zu helfen. Das ist doch schon mal, ich weiß auch nicht, man tickt schon komisch so als Mensch. Ne? Irgendwo. Und ich glaube, das spielt da auch ganz schön mit, oder Eva?
Ja, ich wollte noch zu dem kommen, was du gerade gesagt hast. Da wären wir nämlich wieder bei dem Rachegedanken gewesen.
Genau,
Wenn du sagst,
genau,
mein Hund zieht, ja, dann ziehe ich auch zurück.
genau.
Wenn er mal sieht, wie sich das anfühlt, das kann ein Tier nicht. Das ist übelste Vermenschung.
Genau.
Der lebt im Hier und Jetzt und der sagt nur, oh, vorne Reiz, da will ich hin. Hurra, der Hund weiß ja nicht, dass wir ihn ständig daran hindern, sonst würde es ja nicht machen. Und aus Rache ziehen wir ihn dann an der Leine und verpassen ihn einen ordentlichen
Ja.
Ruck gegen die Luftröhre, gegen die Schilddrüse, gegen den Kehlkopf. Und er hat mir wehgetan, also tue ich ihm weh. Das ist eine Denkweise, das
Was
geht.
ja ich mir noch bei den Dingen da, was mir doch so rumschwirrt mit diesem Gerechtigkeitszentrum im Hirn, dass es ja auch bei Proxy sein kann. Mir ist Schlechtes widerfahren aus irgendwas, dann brauche ich jemanden, an den ich das abgeben kann, damit ich für mich meinen inneren Frieden wieder habe. Also das hat dann oft immer gar nichts mit dem zu tun, der wehrt sich halt nicht. Die suchen sich keine Gegner, die suchen Opfer. Das könnte auch damit zusammenhängen, dass die für sich selber Ruhe wieder brauchen. Ich habe Gewalt erfahren, egal auf welche Art und Weise. Und wenn mein Chef mich blöd zusammengeschissen hat oder keine Ahnung, dann muss ich das irgendwo anders rauslassen. Nicht ohne Grund sind ja diese Aggressionsbewältigungsseminare oft einmal so gestattet, dass man quasi seine Aggression, den Wunsch, jemandem Böses zu tun, dass das umgelenkt wird auf irgendwelche Gegenstände oder geh in den Wald und schrei Scheiße oder mach die Sofakissen kaputt, was man da alles so mal gehört hat. Aber ich denke, die ticken wirklich anders, glaube ich. Ich denke, deswegen kommen wir da wahrscheinlich nicht klar. Uns fehlt wahrscheinlich dieses seltsame Zentrum. Oder was meinst du, Nicole?
Ja, ihr habt schon wieder so viele wichtige Dinge gesagt und ich glaube, da kommen auch wieder als Ursache das ins Spiel, was wir auch schon gesagt haben. Es ist natürlich zum einen ein gewisser gesellschaftlicher Druck auch dahinter und auch das, was eben auf uns Menschen wirkt, dass wir halt funktionieren sollen, funktionieren müssen. Und das ist oft das, was wir dann auch eben an die Hunde weitergeben. Und ich denke, was das Schwierige daran ist, dass es halt etwas aufwendiger ist und dass man sich mehr mit seinem Hund beschäftigen muss, wenn man eben ein gutes Vorbild sein möchte, wenn man dem Hund gute Lösungen zeigen möchte. Da muss man sich einfach ein Stück weit Wissen aneignen. Dafür muss man eine gewisse Empathie gegenüber dem Hund haben. Und das ist oft
für viele ja anstrengend oder zeitaufwendig oder kostet irgendwas, dass es halt viel leichter ist, in irgendeiner Form eben den Hund zu kontrollieren. Was mittlerweile ein sehr häufiger Tipp ist, den Hund einfach in der Box zu sperren, weil da kann er nicht in die Bude pissen, da kann er nicht irgendwas kaputt machen, dann habe ich gerade meine Ruhe. Und der Aufwand, sich halt mit dem Tier zu beschäftigen oder ihm es anders zu zeigen, anders beizubringen, ist für viele Leute schon schwierig. Und ich glaube, dahin müssen wir aber wieder zurück, dass wir verstehen, dass die Hunde wirklich von uns abhängig sind. Und niemand auf dieser Welt möchte mit jemandem zusammenleben, vor dem er Angst hat. Also ich stelle mir das so schrecklich vor. Also, ne, wenn man jetzt menschliche Beziehungen sieht, ich meine, da gibt es das ja auch, dass in der Partnerschaft oder in der Familie eben Gewalt angewendet wird und derjenige nicht gehen kann. Also Kinder können ganz schlecht gehen. Die können nicht einfach ihre Tasche packen und sagen, ich verschwinde jetzt. Und genauso können es halt nicht die Hunde. Und da müssen wir uns wirklich Gedanken machen, dass ein Hund auszustehen hat, wenn er unter solchen Bedingungen leben muss. Und wir waren ja auch so oft bei dem Thema Stress und gerade dieser soziale Stress, so dieses, ich werde nicht so angenommen, wie ich bin, ich werde nicht gesehen, mir hört niemand zu, das ist so eine schwere Belastung bei der ganzen Geschichte. Und ich möchte noch, weil ihr vorhin schon diese schönen Experimente angeführt habt, ich habe mal eine Dokumentation gesehen, da ging es um jetzt mit logischerweise mittlerweile erwachsene Menschen, die zu der Hitlerzeit groß geworden sind. Und da war der Spruch, wer sein Kind liebt, züchtigt es. Ja, das muss man sich mal überlegen, was es da noch für Ansagen gab. Und diese Menschen haben erzählt, wie sie ihre Kindheit erlebt haben. Und die konnten, also viele von ihren Eltern haben schon nicht mehr gelebt, aber sie konnten, ganz wichtige Aussage, sie konnten nie zu ihren Eltern sagen, ich liebe dich. Mir ist es immer eiskalt den Rücken runtergelaufen, wenn man sich das überlegt und wie wichtig das in so einer Abhängigkeitsbeziehung ist. Ja, das ist, das macht ohnmächtig. Ja.
Ja.
Ja, Ute, du wolltest noch was dazu sagen?
Ja, also du hast vorhin was ganz Wichtiges gesagt, Nicole, das mit dem Wissen aneignen. Weil es gibt ja diesen schönen Spruch, ich weiß es bloß leider nicht, wer den als Erster gesagt hat, wo Wissen aufhört, fängt Gewalt an. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn ich mir einbilde, also da sind wir wieder bei diesem gesellschaftlichen Druck, der auf uns allen lastet und auf manchen halt mehr, weil die nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Wenn ich nicht weiß, wie ich mich dagegen wehren kann oder wie ich was anders machen kann oder wie ich halt für mich stehen kann, für mich und meinen Hund, dann nehme ich halt die leichteste Lösung. Und mit gewalttätigen Methoden erreicht man halt sehr schnell sehr viel, was in der Gesellschaft anerkannt ist. Ob es jetzt das ist, was mir und meinem Hund hilft, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich bringe den Hund mit Gewalt zu den irrsinnigsten Sachen. Ich bringe den Hund mit Gewalt dazu, selbstverständlich sich in einem anderen Tier oder in einem Menschen zu verbeißen. Mit freundlichen Methoden schaffe ich das nicht, weil da hat der Hund gelernt, Nein zu sagen. Wenn ich freundlich zu ihm bin, wenn ich anständig mit ihm umgehe, dann wird er das nicht machen. Beziehungsweise ich werde verstehen, dass er das nicht will. Aber ich denke, ein Problem, das wir auch immer übersehen, wir leben in einer Fehlergesellschaft. Das heißt, wir leben vom ersten Tag an, wo wir auf der Welt sind, lernen wir, du musst alles richtig machen. Und wenn du einen Fehler machst, dann wirst du bestraft. Und ich erkläre das meinen Kunden immer am besten damit. Ich habe keine Ahnung, wie das heutzutage in der Schule aussieht, ne? Aber bei mir war das heute so und ich vermute, es ist nicht sehr viel anders. Wenn ein Kind ein Diktat mit 100 Worten schreibt und in diesen 100 Wörtern sind 10 falsch geschrieben. Also sieht, er sieht ohne H oder das mit einfachem S oder irgendwelche Fehler, die jetzt den Sinn von diesem Text überhaupt nicht beeinflussen. Du kannst den wunderbar lesen, du verstehst alles, du stolperst halt vielleicht über diese Fehler drüber. Wenn du sehr gut in Rechtschreibung bist, was ich bin relativ gut in Orthographie, also seit der Rechtschreibreform nicht mehr so, aber also im Prinzip bin ich da recht gut da drin, also ich stolper über sowas. Aber mich stört's nicht, weil ich lese den Text nicht, um irgendwelche Fehler zu finden, sondern weil mich der Text, der Inhalt interessiert. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, wenn wir uns vorstellen, wenn wir solche Diktate zurückgekriegt haben, dann war das rot. Dann waren 10% falsch, also nicht sinnverwirrend und 90% richtig. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, bei 90%
Wahrscheinlichkeit, dass etwas eintrifft, heißt in der Wissenschaft signifikant. Also das ist ein gutes Ergebnis. Wenn ich meine Kunden frage, wie gut funktioniert denn der Abruf schon? Und die sagen, naja, also bei einem jungen Hund, was weiß ich, mit 4, 5 Monaten oder so, und die sagen, naja, so 80% haben wir, sage ich, super, ganz toll. Die 20%, die ignoriere ich. Aber funktionieren in der Öffentlichkeit müssen wir nach 100%. Und wenn wir das nicht hinkriegen, dann müssen wir natürlich uns an den halten, der da ist und der für uns den Fehler macht, nämlich der Hund. Und das ist dann das, wo viele Leute leider bereit sind, Gewalt anzuwenden. Oder Sabine?
Nicht geschimpft ist gestraft genug. Das fällt mir da ein mit der Schule und auch das, was die Nicole vorhin gesagt hat, mit diesen Kindern, die da zur Hitlerzeit aufgewachsen sind, so dieser preußische Drill. Und der Mensch ist so, der schaut immer, wo der andere einen Fehler macht. Ach, unter Menschen sind wir so. Wir schauen immer, wo der andere einen Scheiß macht, weist den drauf hin, damit ich mich besser fühle, weil ich habe das gemerkt, da erhebe ich mich über den. Und den Rest, den er gut macht oder die guten Eigenschaften von dem, die werden dann irgendwie unter den Tisch gekehrt. Genauso wird mit den Hunden umgegangen. Das ist einfach so, da wird drauf gewartet, dass der Hund einen Fehler macht, dass man da reingrätschen kann, dass man reinstrafen kann, anstelle, dass man ihm sagt, wie es geht. Und was noch viel schlimmer ist, dass die Hunde in den Fehler hineingeschickt werden, absichtlich sehenden Auges, damit sie dann hart gestraft werden. Ich erinnere mich da an so ein Welpentraining, was man im Fernsehen gesehen hat, wie ein kleiner Welpe durch den Trainierenden, sage ich jetzt mal, angelockt wurde, freudigst. Und er kam dann und wollte den Keks essen, der in der Hand war. Und dann wurde er in die Seite gekiekst und wurde angeschnauzt und angekscht. Und was, bitte, was soll der lernen? Wer seinen Hund liebt, züchtigt ihn. Ha? So ungefähr. Nein. Ich glaube wirklich, dass das Defizite sind. Ja, ich glaube wirklich fest. Ich glaube fest an diese falschen, veränderten Gehirnstrukturen, weil ich weigere mich zu glauben, dass Mitgeschöpfe so denken können. Da muss was nicht stimmen. Also, ist jetzt meine krude Behauptung. Oder Eva?
Ja, ich nehme da auch mal gerne das Beispiel vom sogenannten Stockholmer-Syndrom.
Ja.
Ja, genau, ein Begriff. Das heißt, der Entführte in so einem Fall schließt sich tatsächlich dem Entführer an, weil er niemanden sonst hat in seiner Not.
Verliebt sich sogar noch. Sich.
Ja, ja. Verbündet sich sogar mit ihm.
Ja.
Und das Gleiche interpretiere ich bei dem Verhalten der Hunde oder der Hundehalter. Denn der Hund liebt dich ja dennoch, auch wenn du ihn regelmäßig strafst, egal wie. Er wedelt trotzdem noch mit dem Schwanz, aus welchem Grund auch immer, wenn er dich sieht. Er ist trotzdem traurig, wenn du nicht da bist. Und das ist der große Fehler der Hunde, als sie sich uns vor 15.000 Jahren freiwillig angeschlossen haben.
Das, wenn sie geahnt hätten.
Ja, und deswegen wird das dann auch noch interpretiert mit, das macht ihm doch gar nichts aus. Weil er halt nicht im schlimmsten Fall schreit und kreischt oder sich wehrt, sondern weil er es stumm erduldet. Ute?
Ich möchte noch mal auf das eingehen, was die Sabine gesagt hat mit der Gehirnstruktur. Das kann ich mir gut vorstellen. Also weil alles, was wir tun, wirkt sich ja auch auf unseren Körper aus. Und unser Gehirn gehört zum Körper dazu und ist ein, glaube ich, relativ wichtiger Bestandteil. Und da passieren ja viele Dinge, die für unseren Alltag, für unser ganzes Leben, für unsere Vorstellungen ausschlaggebend sind. Also wird sich auch was verändern durch das, wie wir es tun und was wir tun. Aber, und das finde ich, ist die frohe Botschaft. Man kann das ja beeinflussen. Ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt. Ich bin ja ein Fan von dieser ganzen Epigenetikforschung. Ich verstehe vieles natürlich nur so für mich, dass ich es für mich interpretieren kann. Erklären, wie es wirklich ist, kann ich es nicht. Ich bin ja keine Neurobiologin. Aber das ist ja super spannend, was da passiert. Das heißt, dass wenn ich mich entscheide, einen anderen Weg zu gehen, dann verändert sich tatsächlich was in meinem Gehirn, in meinem Körper. Ich kann also solche, auch beim Hund, auch wenn ich mit dem Hund anders umgehe, bei denen sieht man es meistens schneller, aber auch da, wenn ich was verändere, wenn ich meinen Umgang mit dem Hund verändere oder wenn der Hund woanders hinkommt, wo besser mit ihm umgegangen wird, dann verändert sich der Hund. Und ich bin überzeugt, dass man das eben auch alles tatsächlich, so wie du sagst, Sabine, im Gehirn nachvollziehen kann. Und das finde ich eine sehr, sehr frohe Botschaft, weil man ja dieser Spruch, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, der stimmt nur zum Teil. Der Apfel kann schon weiterrollen. Der kann schon sagen, ich mach's nicht so, wie meine Alten das gemacht haben. Oder Sabine?
Ja, und du sagst es wieder, wir kommen wieder zum Kreis. Der Kreis schließt sich wieder mal hier. Ich muss was an mir verändern. Und mir hört es ja so oft, also ich höre das zumindest wirklich oft mit den Leuten, wenn ich denen zeige, wie das ist, wenn man mit seinem Hund anders anfängt umzugehen. Die kommen dann irgendwann mal daher und sagen, ey, das hat mich total verändert. Ich muss mich über meine Kinder nicht mehr so ärgern oder der Mann regt mich auch nicht mehr so auf. Und dann verändert sich ja auch da was in der Beziehung. Also das stimmt, was du da gesagt hast, Ude, dass wenn man sich entscheidet, dass man die Dinge jetzt anders angeht, das ist wie ein Rattenschwanz, das ist wie ein Zahnrädchen, an einem Rädchen gedreht und dann schließt sich der Kreis. Mach an dir selber. Und ich glaube, das hat mir auch dann eingangs, dass es für viele halt einfach echt einfacher ist, hinzuhauen, als an sich selber zu arbeiten. Das ist ja immer ein Prozess, weil das, was, glaube ich, du, Nicole, die gesagt hast, dass so ein positives, wohlwollendes Training ja immer ein bisschen mit Anstrengung verbunden ist, dass man sich mit dem Hund auseinandersetzen muss, mit seinen Bedürfnissen, mit seinem Wesen. Aber ich muss mich ja auch mit mir selber auseinandersetzen, weil mit mir geht ja alles an. Oder, Eva?
Ja, nur ein Satz. Letztendlich heißt es ja auch in vielen Konflikten, es gehören immer zwei dazu. In dem Fall auch oder gerade erst recht der Hundehalter. Nicht der Hund ist der Schuldige. In der Regel ist es tatsächlich der Hundehalter.
Genau. Ich denke, was vielleicht noch so zum Abschluss, bevor Eva dann die Runde beendet. Im Endeffekt überlegt euch, dass ihr die Hundeeltern seid oder die Menschen für euren Hund, dass ihr ohne Probleme die Rollen tauschen könntet und euch wohlfühlen würdet. Ich glaube, das ist immer so ein ganz wichtiger Maßstab, für mich zumindest. Also ich überlege mir tatsächlich sehr, sehr oft, ob meine Tiere wirklich das leben, ob ich ihnen das bieten kann, wo sie sich wirklich wohlfühlen und sicher fühlen. Und das ist bei diesem Thema Strafen sowieso ein wichtiger Punkt. Ich mag diesen Satz einfach sehr. Das ist von der Ture Drugas und die hat gesagt, Gewalt hat noch nie etwas Gutes bewirkt, weder bei Hunden noch bei Menschen. Und ich glaube, das ist einfach so aussagekräftig. Eva, was sagst du noch?
Ich würde noch gerne eben einen kleinen philosophischen Schlusssatz dazu bringen, aber super Satz auch gerade, Nicole, was du gesagt hast. Man liest gerade auf Facebook immer wieder diesen schönen Satz, behandle deinen Hund so, dass du im nächsten Leben mit ihm tauschen möchtest. Und alle, wirklich jeder Hundehalter unterschreibt das, ohne drüber nachzudenken. Ich sage, behandle deinen Hund so, dass du jede Minute mit ihm tauschen möchtest. Nicht erst im letzten Leben, weil bis dahin hast du verdrängt, was du deinem Hund angetan hast.
Vielen Dank, liebe Eva. Den Kontakt zu uns und den einzelnen Trainerinnen findest du in den Shownotes dieses Podcasts. Und da gibt's auch den Link zum Opener-Song Jenny's Theme, made by Audionetics.com by Creative Commons Attribution License 3.0. In der kommenden Folge in 14 Tagen heißt es Hund trifft Hund. Und was das für Vier- und Zweibeiner bedeutet. Wir freuen uns, wenn du wieder einschaltest. Wenn dir dieser Podcast gefällt, schenk uns gerne eine Bewertung oder einen Kommentar auf dem Portal, auf dem du uns hörst. Das hilft anderen, Good Vibrations zu finden. Und eine Weiterempfehlung finden wir natürlich auch immer toll. Zum Schluss geht unser Dank wie immer raus an die Stimme im Opener, meinen lieben Radiokollegen Jan Seifert. Mein Name ist Bianca Piotrowski, ich bin die Produzentin dieses Podcasts. Und vielleicht haben wir uns auch schon gehört in Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Bis zu einer neuen Runde Good Vibrations. Lass es Kekse regnen.
Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.